Lassen Sie uns stille werden. Herr Jesus Christus, und nun möchten wir dich wieder bitten, dass du uns den Weitblick des Sehers schenkst, der deine Herrlichkeit schauen konnte in Ewigkeit. Du kennst unsere Kurzsichtigkeit und unsere Kurzatmigkeit. Du kennst jeden unter uns, der hierher gekommen ist, und du weißt, was jeder vor Augen hat, was ihn bedrückt, was ihn beschwert und was ihn nach unten zieht. Herr, komme du mit deinem Geist, rege uns an, nimm du unseren Kopf in deine Hände und richte ihn aus auf das ewige Ziel hin. Wir möchten so gerne, dass wir etwas anderes sehen, als was wir dauernd erkennen müssen. Amen. Und nun kommen wir in der Betrachtung der Offenbarung des Johannes wieder praktisch auf eine Kuppe. Und wir haben ja schon zweimal darauf hingewiesen, dass es in der Offenbarung immer wieder Durchblicke gebe. So wie wenn man bei einer Wanderung auf einen Berggipfel kommt und dann das Ziel der Wanderung erkennen kann, aber dann wieder hinabsteigen muss. So wie bei einer Wanderung im Schwarzwald oder so wie ich in den vergangenen Tagen zum ersten Mal in meinem Leben richtig im Frankenwald sein konnte, oben in Bad Steben, hart an der Grenze. Ein wunderschönes Gebiet unseres Landes. Dort oben stand das Zelt der deutschen Zeltmission, wo ich mit dabei sein konnte. Aber tagsüber war auch Zeit zu Spaziergängen über und durch die Grenze. Ein Gebiet, eigentlich fast so schön wie der Schwarzwald, nur unbekannt. Kein Gebiet für mich. Ich glaube lieber auf der Ebene der Schwäbischen Alb. Aber wenn man dort auf diese Bergkuppen kommt, zum Beispiel, wenn Sie einmal eine Ferienwanderung planen, dann gehen Sie nach Hölle. Doch so heißt dieser Ort Hölle. Und dieses eine Lokal heißt Adam und das andere sehr schöne Hotel heißt König David in der Hölle. Unweit von Bad Steben. Also, wenn Sie sich in der Hölle einquartieren, dann steigen Sie von dort auf den König David. So heißt dann auch die Spitze dieses Berges. Und von dort einen wunderschönen Blick weit über die Grenze hinaus auf die ferneren Berge. Genau wie wir es an diesem Abend tun wollen. Wir steigen auf diese Kuppe des 15. Kapitels. Überschrieben das Lied der Überwinder. Und dort heißt es wieder, und ich sah, er sieht wieder. Ich sah ein anderes Zeichen am Himmel. Das war groß und wunderbar, sieben Engel. Die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer. Mit Feuer vermengt und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl eines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wie sollte dich Herr nicht fürchten und deinen Namen nicht, wer sollte dich Herr nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Wir müssen mit einer Frage beginnen. Auf welche Stimme hören wir? Auf welche Melodie achten wir? Auf welchen Ton sind sie gestimmt. Das ist ja die Frage. Keiner von uns hockt in einer schallisolierten Zelle, die ihn von allem Lärm isoliert, so gern er dies auch hätte. Wir alle miteinander leben in schallempfindlichen Räumen und sind vom Lärm bestürmt, gestresst und oft genug auch geschädigt. Wir leben miteinander in einer Welt, die laut, sehr laut geworden ist. Da ist zum Beispiel die Stimme des Kampfes. Sicher, jetzt gerade der Kampf auf den Fußballfeldern, aber über Radios und Fernseher reingetragen, auch in viele Häuser und Räume. Oder in den Nachrichten in diesen Tagen die Stimmen und Rufe der Macht, die in vielen Machtzentralen angestimmt wird. Aber viel tiefer geht vielleicht die Stimme des Schmerzes, die auf vielen Leidenslagern geschrien wird und vor denen wir uns nicht abschirmen können. Die Schreie des Schmerzes, die uns nicht nur unter die Haut, sondern die uns ganz tief ins Herz gehen. Und da ist die Stimme der Trauer aus Trauerhäusern. Der Tod hat eine Lücke hinterlassen. Ich bin so untröstlich. Wir kennen diese Stimme und vielleicht liegt sie uns selbst auf den Lippen. Und da ist die Stimme des Heimwehs und die Stimme der Verzweiflung und manchmal oft genug auch die Stimme des Zweifels. 8, 16, 32-fach, nein, unzählbar vielstimmig ist dieses Lied der Welt, das uns mit seinen Dissonanzen verfolgt und hart in den Ohren liegt. Es ist nicht neu, schon Johannes der Seher hat es gekannt. Es ist immer das alte Lied. Es ist immer das alte Lied, das uns zu schaffen macht und das wir nicht aus dem Kopf kriegen. Ich war in Ephesus und jetzt erinnern wir noch einmal daran. In Ephesus spuckte ja dieser Kaiser große Töne. Jeder musste vor seinem extra angekarrten Riesenbild eine Prise Weihrauch nehmen, um so ihm zu huldigen. Und wer sich diesem Huldigungsakt widersetzte, der wurde eben auf die Sporadeninsel Patmos abgeschoben und verbannt. Und so landete dieser Johannes bei den Regimekritikern, die nichts zu lachen hatten. Das Heimweh plagte, der Zweifel bohrte, die Verzweiflung griff um sich. Schrille Töne, um und um. Und dann geschah es. Die wenigen Verse berichten hier nur sehr knapp und keusch und zurückhaltend. Als Johannes am Meer saß, Ausleger stellen es sich vor, dass diese Leute abends von ihrer Arbeit ein paar Stunden frei hatten und dann hinübergehen konnten, bis an das Ufer des Meeres sich dort setzten und heimwehkrank hinaus und hinüberschauten. Als er da saß, mit diesen schrillen Stimmen im Kopf, mit diesem alten Lied, da hörte er plötzlich einen völlig neuen Klang. Das kam aus keiner Machtzentrale und das kam von keinem Kampffeld, das kam aus keinem Trauerhaus, kam auch nicht von einem Schmerzenslager, das kam überhaupt nicht von links oder rechts, von vorne oder hinten, sondern dieses neue Lied, dieser neue Ton, der kam von oben. Groß sind deine Werke, allmächtiger Gott. Das war eine neue Stimme. Groß sind deine Wege, das war eine neue Melodie. Groß sind deine Weisen, das war dieser ganz neue Ton. Über dem alten Lied der Welt erklang das neue Lied des Himmels. Johannes hörte es auf seiner Insel, er wurde gestärkt und getröstet. Hören wir diesen Ton und hören wir dieses Lied auch noch. Liebe Freunde, das Getöse der Mächtigen ist nicht alles, auch wenn es noch so lautstark daherkommt. Das Gebrüll der Kämpfenden und das Geschrei der Verwundeten und das Geheul der Trauernden auch nicht. Wissen Sie, über allen Stimmen, auch die ihnen so wehtun, über allen Stimmen gibt es eine Oberstimme, die stärkt. Über alle Melodien, die sie eigentlich oft genug nur in Moll hören, über allen Melodien gibt es eine Hauptmelodie, die tröstet. Und über allen Tönen, die uns geradezu physisch wehtun, über allen Tönen gibt es einen Oberton, der ausrichtet. Das neue Lied des Himmels übertönt jede alte Leier unter uns. Und heute Abend sind wir eingeladen. Und ich freue mich, dass Sie trotz allem, was so bei Ihnen läuft, dass Sie hierher gekommen sind, um mit mir noch einmal die Ohren zu spitzen und auf dieses neue Lied, auf dieses neue Lied inmitten allen alten Leiern zu hören. Wirklich die Ohren zu spitzen und darauf zu achten, wer, wo, wie und was. Wer singt, wo wird gesungen, wie wird gesungen und was wird gesungen? 4 Fragen an diese paar Verse. Zum Ersten, wer singt denn hier? Wer? Die, die den Sieg behalten haben, die singen. Ich habe bei einer Osterpredigt einmal daran erinnert, an jene Szene im Jahre 1940. Sie spielte in England. Das heißt, im Jahre 1940 war Frankreich gefallen und die deutschen Truppen machten sich ja daran, eine Invasion in England zu starten. Eine unwahrscheinlich gefährliche politische Situation für England. Und in dieser krisenhaften Stunde berief Premier Churchill sein Kabinett zusammen. Und schweigend kamen diese Männer, setzten sich um den Kabinettstisch, keiner sprach ein Wort. Und jeder dachte, jetzt wird dann Churchill beginnen und sagen, we had better pack in. Wir packen am besten ein. Aber so sagte eben Premier Churchill nicht, sondern er sagte, I am confidently, ich bin zuversichtlich, ich glaube an den Sieg Englands. Und Geschichtsschreiber meinen, dass dies die Stunde, die Wende überhaupt gewesen sei in der Geschichte Englands damals. Ich weiß es nicht, ich glaube es auch nicht so recht, denn wir glaubten auch an den Sieg und erlebten nicht den Endsieg. Aber was wir sagen können, Churchill konnte es nur vermuten, was wir ihm nachsagen können, ist das, trotz allem, trotz allen Niederlagen und Gefahren, I am confidently, liebe Freunde, ich bin zuversichtlich. Trotz allem, was an Schweren um mich herum aufbrandet, I am confidently, ich bin zuversichtlich, denn ich glaube nicht nur, sondern ich weiß um den Sieg Jesu Christi. An Ostern hat er sich erwiesen, an Himmelfahrt wurde er bestätigt und bei seiner Wiederkunft werde ich es einmal mit den eigenen Augen sehen können. Jesus Christus ist der Sieger. Und er wird diesen Sieg nicht alleine feiern. So wie die damals die Cäsaren, Könige und Kaiser, die sich groß feiern ließen, obwohl gerade sie meistens keinen Finger rührten und zu Hause auf dem Sofa saßen. Dieser Sieger, Jesus Christus, der stand in der vordersten Front. Er hat dies alleine gepackt. Er ließ sich alleine packen und zu Boden drücken. Er ließ sich ans Kreuz schlagen und er ist dort verblutet. Aber er ist auferstanden und ist zum Sieger geworden. Und nun ist er an jener Stelle umstellt von denen, die den Sieg behalten haben. Jesus also als Sieger am Ende nicht alleine als der große Sieger mit Siegessäule und Siegesfahnen, sondern umstellt von denen, die den Sieg behalten haben. Was heißt das? Nun, behalten. In dem Wort steckt ja auch das Behältnis, nicht wahr, in das man etwas hineintut. In uns ist hoffentlich auch ein Behältnis, ein Behälter, in das man was hineintut und dort auch aufbewahren und behalten kann. Unsere Lehrer früher haben immer bezweifelt, ob wir denn überhaupt durch ein Gefäß hätten. Sondern meistens hatten wir gar kein Behältnis, sondern nur ein Sieb, in dem alles durchfällt. Behalten heißt, etwas in sich aufnehmen und es in sich haben. Nun, behalten ist ja interessant, was man alles behält und vor allem, was man nicht behält. Man behält Schimpfworte des Nachbarn über Jahre hinweg. Man behält Beleidigungsworte naher Verwandter über Jahrzehnte hinweg. Sie werden sogar noch über Generationen weiter tradiert. Wenn man älter wird, ist interessant, man weiß nicht mehr, was eigentlich vor einem halben Jahr war, aber noch sehr genau, wie es damals war, als man mit 10 Jahren in der Schule saß. Man behält Dinge, die ganz früher waren. Das ist überhaupt nicht erforscht, was man behalten in diesem Behälter drin haben kann. Aber bei alledem, eines sollten wir in diesem Behälter haben, nämlich das Wissen um den Sieg Jesu Christi. Und liebe Freunde, diesen Sieg Jesu Christi, den haben wir eben nicht im Gefühl. Manches hat man im Gefühl. Frauen beim Kochen, die haben vieles im Gefühl, wenigstens meistens. Oder, nicht wahr, manches hat man einfach im Blut. Leute, ich sage immer, Brasilianer haben das Fußballspielen im Blut, wenn man sie spielen lässt. Oder manches haben etwas im Herzen. Aber liebe Freunde, dieses hat man nicht einfach im Blut oder im Gefühl oder irgendwie im Kopf. Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, dies hat man nur im Wort. Den Sieg Jesu Christi hat man nur im Wort. Und dieses Wort kann man bei mir nicht spüren. Ich spüre nichts vom Sieg Christi. Ich spüre nur etwas von den Niederlagen dieser Welt. Ich habe den Sieg Jesu Christi nur im Wort. Und dieses Wort muss in mein Behältnis, in mein Behälter, in mein Gedächtnis hinein. Da kommt es hinein und dann kommt vieles andere eben auch hinein. Worte und Wörter, Gespräche und Diskussionen, Informationen und Berichte, Geschwätz und Geleier und dazu die Hitze des Tages und des Lebens. Und dann behalten wir alles Mögliche und nicht mehr das Wort vom Sieg Jesu Christi. Man kann viel verlieren. Man kann auch viel durch das Sieb seines Gedächtnisses fallen lassen. Wenn man aber das Wort vom Sieg Jesu Christi nicht mehr in sich hat, wenn es einem aus dem Gedächtnis rutscht, wenn man es nicht mehr behalten kann, dann ist Alarmstufe 1. Und die Freunde, wissen Sie, deshalb brauchen wir eben Gottesdienste. Und deshalb brauchen wir eben Bibelstunden. Und deshalb brauchen wir Hauskreise. Und deshalb brauche ich meine stille Zeit am Vormittag. Um immer wieder dieses Wort vom Sieg Jesu Christi in meinen Behälter zu tun. Repetieren, das ist das Geheimnis jedes Studierens. Repetieren, repetieren und repetieren, immer wieder in seinen Behälter tun. Nichts anderes im Glauben. Und wenn ich 4 Wochen nirgends mehr war und wenn ich mich 6 Monate abgeschlossen habe, dann weiß ich es nicht mehr. Dann ist mein Behälter aufgefüllt von anderen Dingen. Die den Sieg behalten haben, die stehen mit ihm letztlich dann am Ziel. Und es sind dort nicht die Helden, nicht die Gipfelstürmer, auch nicht die Gedächtniskünstler, sondern die, die es nicht vergessen haben. I am confidently, ich bin zuversichtlich, ich weiß um den Sieg Jesu Christi. Wie wird uns sein, wenn endlich nach dem letzten schweren, doch nach dem letzt erkämpften Streit wir aus der Fremde in die Heimat kehren und einziehen in das Tor der Ewigkeit, die, die das Wort vom Sieg behalten haben. Und die singen mit, die singen mit. Es gibt Leute, die wollen nicht nur in einem kleinen Chor mitsingen, wo man ohne weiteres mitsingen kann, auch wenn man falsch singt. Und Leute, es gibt Leute, die singen gern, auch wenn sie nicht so sattelfest sind und bei denen man meint, ein Uropa sei einmal eine Krähe gewesen. Trotzdem, sie sind eingeladen. Aber wenn man einmal in einem Chor singt, dann staunt man bei großen Chören, wie man dort hineinkommt, wie man dort eigentlich mitsingen kann, im Kantatenchor. Oder ich stelle mir vor, mitzusingen im Bachchor. Was muss man da können? Ich habe einen gefragt, was man denn können muss, um im Bachchor mitzusingen, bei so 6 oder 7 Tenören. Sagten sie, ja, man muss schon einiges können. Man muss absingen können, man muss absolut sicher sein. Es kostet viel, die Zeit und Mühe. Liebe Freunde, um im höchsten und schönsten und größten Chor einmal mitzusingen, dort am Ziel, braucht es nur ein einziges. Es braucht nur dies, dass Sie wissen, ich bin zuversichtlich, ich glaube, nein, ich weiß um den Sieg Jesu Christi über Tod, Sünde und Hölle. Ich möchte es Ihnen heute Abend hier weitergeben. Und diese Bibelstunde soll eine Repetitionsstunde sein, eine Wiederholungsstunde, dass Sie es behalten können und mitnehmen, dass Sie dabei sind, wenn einmal dieser letzte Chor dort angestimmt wird. In Klammern sei eines für besondere Bibelleser angefügt, die wissen nämlich, dass dieser Vers eigentlich eine besondere Stelle ist, für die ein Beweis für die Entrückung der Gemeinde. Vielleicht haben Sie diese Lehre auch schon gehört, dass ja die Gemeinde Jesu vor den letzten Gerichten entrückt wird. Und wenn Sie die Offenbarung genau lesen, dann stellen Sie fest, dass bis jetzt alle Gerichte durch Menschen durchgeführt wurden. Gerichte, die auch Christen erleiden müssen. Die jetzt dann folgenden Schalengerichte werden aber durch die Engel Gottes selbst durchgeführt und werden besonders schwer sein. Und bevor die Gerichte kommen, stehen schon seine Leute und singen das Lied der Gerechten. Und deshalb sagen manche Bibelausleger, das sei ein Beweis für die Entrückung der Gemeinde. Liebe Freunde, ich weiß das nicht. Und ich könnte mich auch so nicht festlegen auf erstens, zweitens, drittens oder viertens. Ich weiß auch nicht, ob ich selbst die letzten Schalengerichte erleiden werde und erleiden muss. Aber ob ich dort hinein muss oder nicht. Eins will ich behalten. Den Glauben an den Sieg Jesu Christi und das Wissen, einmal dabei zu sein im letzten und größten Chor. Wer singt, die den Sieg behalten haben? B. Wo singt er? Wo singen sie? Und hier heißt es, sie standen am gläsernen Meer. Das gleiche wie in Kapitel 4, Vers 6. Und wir haben immer wieder darauf hingewiesen, das Meer ist nach prophetischer Sprache eindeutig. Mit dem Meer ist in prophetischer Sprache immer das Meer der Völker gemeint, das kommt und geht, unruhig und gefährlich ist, springt und setzt Länder unter Wasser. Natürlich auch schmutzig, so wie das Meer heute vielfach geworden ist. Schmutzig, so wie das Wasser heute vielfach geworden ist. Einer sagte, der Rhein, wenn ich in den Rhein schaue, sehe ich mein Ölbild. So ist dieser schöne Fluss einmal geworden. Oder jetzt mit der Algenplage dort in Italien, Angst vor den Algenteppichen, die dort anrollen, das Meer schmutzig und verschmutzt. Aber dieses Meer der Völker wird einmal anders sein. Es wird gebändigt sein, zur Ruhe gekommen, still und durchsichtig, so wie die Adria vor der jugoslawischen Küste. So schön, wer einmal dort gewesen ist und man ganz tief hinunterschauen kann und die Seetiere auf dem Boden ohne Schnorchel beobachten. Da heißt es, da ward eine große Stille. Da ward eine große Stille. Und da ist Jesus nicht nur dann im Boot unseres Lebens, sondern wir bei Jesus am ewigen Uferstrand und das Meer ist dann gebändigt. Dass dieses gläserne Meer mit Feuer vermengt ist, so steht es hier, deutet darauf hin, dass die jetzt anstehenden Gerichte sich darin spiegeln. Noch einmal ein Hinweis darauf, dass seine Leute diese letzten Gerichte nicht mehr erfahren, sondern sie nur als Feuerschein im gläsernen Meer erkennen können. Aber am schönsten dann Kapitel 22, das Meer ist nicht mehr. Auch nicht mehr das gläserne Meer, das ist der Schluss. Dann wird alles, Gott alles in allem sein. Aber bis dahin alles hautnah hinter uns und wir bewahrt, verschont und durchgebracht. Aber nun die dritte Frage. Die dritte Frage in diesem Text. Wie singen denn sie? Wie singt der Chor? Liebe Freunde, nicht wie ein ungezügelter Haufe, nicht das Losschreien einer Menge, nicht wie eine Jungschargruppe, die ein Lied singt. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal dabei waren. Sie brauchen Ohrenschützer, um hier das Heil überstehen zu können. Nein, nicht jeder, der loslegt. Manche meinen, je emotionaler, je persönlicher, desto geistlicher. Die Schau hier enthüllt so etwas wie eine göttliche himmlische Liturgie. Alles erinnert hier in diesen Versen an einen letzten großen Gottesdienst. Es ist gesungene Prophetie. Keine Schreie, kein Seufzer, keine ekstatischen Urschreie, sondern so wie ein Gottesdienst. Liebe Freunde, am Schluss wird ein Gottesdienst gefeiert. So muss man sich vorstellen. Am Schluss wird ein Gottesdienst gefeiert. Mit großer Liturgie. Ich habe am Sonntag gepredigt in einem großen lutherischen Gottesdienst dort oben, jetzt am Sonntag, mit bayerisch-lutherischer Liturgie, war ich froh, dass ich die Liturgie nicht machen musste, sondern dies der Ortspfarrer übernommen hatte. Es war unwahrscheinlich, wo und wie und was und wann gesungen werden muss. Ich staunte über diese Liturgie. Und ehrlich gestanden, ich bin froh und dankbar über unseren einfachen Gottesdienst. Ich fühle mich hier mehr zu Hause, obwohl das nichts gegen lutherischen Gottesdienst gesagt ist. Aber dort am Ende wird kein lutherisch-bayerischer Gottesdienst, auch kein württembergischer Gottesdienst, auch kein hannoverscher gefeiert, auch nicht nach orthodoxem Ritus, sondern nach himmlischer Prophetie. Und sie wird so sein, dass sie uns überwältigt und dass sie uns mitnimmt. Am Schluss wird Gottesdienst gefeiert, wenn dann zuletzt ich angelangt bin. Und dann heißt es ja, da heißt das Halleluja reine, man spielt in Heiligkeit, das Hosianna feine, ohne End in Ewigkeit, mit Jubelklang, mit Instrumenten schön, mit Harfen, mit Instrumenten schön. Und hier steht nicht mit Instrumenten, sondern genauer mit Harfen Gottes. Mit Harfen Gottes. Ich kann also anscheinend nicht meine Posaune mitnehmen, obwohl ich das gern täte, weil ich die blasen kann. Ich kann also anscheinend nicht meinen Scheller mitnehmen, obwohl das einer spielen kann. Der Dritte kann nicht seine Mundharmonika mitnehmen, sondern er kann nur das Instrument spielen, das Gott ihm geben wird. Also eine Gabe des Gebers. Und damit wieder ein Hinweis auf das Gabendenken des Neuen Testaments. Sehen Sie, Gott gibt auch die letzten Gaben, die wir dann brauchen werden. Schon hier gibt er jedem sein Instrument, das wir einsetzen, das wir spielen und das wir zum Lobe Gottes musizieren sollen. Sicher, hier gibt es nicht nur Harfen. Der eine bekommt keine Harfe, sondern Der andere hat vielleicht ein Cello, eine Geige, die er spielen kann. Aber der andere ist gar nicht musikalisch. Der bekommt den Hammer in die Hand. Und mit dem soll er hämmern zur Ehre Gottes. Und der andere, der hat nur einen Computer im Büro. Sagt er, was soll ich? Der soll seinen Computer bedienen zur Ehre Gottes. Und die dritte, die hat einen Kochtopf. Den soll sie klappern zur Ehre Gottes. Jeder an seinem Platz hat sein Instrument von Gott bekommen. Der Kuli und seine Akten. Die, die ich eigentlich nicht riechen kann. Das ist die Gabe, die er ihnen hier gegeben hat. Und es gibt nichts Schöneres, als auf diesem Instrument, auf dieser Gabe, die er mir gegeben hat, zu seiner Ehre zu spielen, nach seinen Noten, unter seiner Führung, unter seiner Stabführung. Ich denke, ein eigenartiges Orchester, nicht mit unseren Instrumenten vergleichbar, aber Instrumenten ohne Zahl, eingesetzt zu seiner Ehre. Liebe Freunde, gehen wir mit ganz neuer Freude an diesen Platz zurück, von dem wir gekommen sind. Und nehmen wir das neu auf, was uns als Gabe hingelegt ist. Und tun es, spielen es, bearbeiten es zu seiner Ehre. Einmal dürfen sie alles aus der Hand legen. Und dann werden auch sie ihre Harfe bekommen. Und jene Oberton mitspielen, der uns alle reich machen kann und reich machen wird. Ein letztes. Was singt er? Ein dreistrophiges Lied, dieser Chor, ein dreistrophiges Lied. Die Werke des Herrn sind wunderbar. Das ist die erste Strophe, das ist der Mose-Vers. Johannes schaut ja hier an der Ägäis weit hinaus. Und ich stelle mir vor, er sieht nur Wasser, bewegtes Wasser. Soweit das Auge blickt und von einem Ufer ist nicht auszumachen. Und in der sinkenden Sonne sieht das alles aus wie das Rote Meer. Und dann sieht er auf einmal den Durchzug der Kinder Gottes. Er sieht, wie sie jubeln, nachdem sie befreit worden sind aus Ägypten. Und dann auf einmal die Elite-Truppen des Pharao hinter ihnen auf den Fersen. Aber kurz bevor die Elite-Truppen sie erreicht haben, kommen die Fluten zurück mit Mann und Ross und Wagen. Hat sie der Herr geschlagen. Mose stimmt diesen Jubelvers und des Dankes an. Die Davongekommenen fielen ein. Das gemeinsame Loblied war weit zu hören. Groß sind deine Werke, Herr. Die Gefangenschaft war endgültig vorbei. Diese Vergangenheit konnte sie nicht mehr einholen. Mit diesem Herrn ist man vom Gestern befreit. Und das gilt für alle Gefangenschaften bis zum heutigen Tag. Es gibt ja nicht nur Geißeln in Ägypten, es gibt Peitschen des Alkohols bei uns. Nicht nur die Gesundheit, auch die Ehe ging damit in die Brüche und vor die Hunde. Die ganze Existenz ein Scherbenhaufen. Mit der Peitsche des Alkohols. Oder die Knute von Drogen, die Fesseln von Religionen. Und aus dieser Sklaverei hat Gott durch einen zweiten Mose herausgeführt. Das Evangelium ist das Wunder der Befreiung aus allen Gefängnissen. Hat sich der Teufel nicht eines anderen besonnen? Ist er nicht uns auf den Fersen? Mit Mann und Ross und Wagen hat ihn Gott am Karfreitag geschlagen. Doch auch wir können singen, wunderbar sind seine Werke. Und der zweite Vers, die Wege des Herrn sind Wunderwege. Das ist der Jesus-Vers, der hier angestimmt ist. Und der Johannes sitzt noch einmal in seinem Meer, schaut hinaus. Und dann erinnert er sich an das Galiläische Meer. Wie das auf einmal zu toben anfing. Und dort, wie die Jünger in diesem Boot waren und wie der Herr aufstand, seine Hand ausstreckte und sagte, schweig und verstumme. Und dann wusste er, und dann wussten die Jünger, er hat Macht über alle Mächte, auch die Naturmächte. Liebe Freunde, es gibt ja ganz andere Stürme. Es gibt Familienstürme, es gibt Ehestürme, es gibt Stürme im eigenen Herzen. Und sehen Sie, Sturmzeiten, und daran erinnere ich noch einmal, Sturmzeiten sind nicht Zeichen für die Abwesenheit Gottes. Gar nie. Sturmzeiten sind nicht Zeichen der Abwesenheit Gottes. Erst in Sturmzeiten wird nämlich deutlich, ob wir an uns selber glauben oder an den, der Wolken, Luft und Winden gibt, Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. In allen Stürmen, in allen peitschenden Gewittern, er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das besingt er. Groß sind deine Wege. Und groß, das ist das dritte Vers, die Weisen des Herrn sind Wunderweisen. Er führt es herrlich hinaus. So sieht eben dieser Johannes bis zu jenem Platz. Er sieht diese Sänger am Ende des Weges, die wissen, wir sind hindurch, wir sind im Ziel. Ihre Kräfte reichten nicht dazu aus, auch ihr Glaube war nicht fähig dazu. Aber der Herr hat sie durchgebracht und deshalb loben sie, groß sind deine Werke. Er trägt hindurch auf seine Weise und seine Weise sind Wunderweisen. Er wird es recht machen. Er hat es recht gemacht und er wird es recht machen bei ihnen. Auch das Morgen ist dann in seiner Hand. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen nicht preisen? Das ist der Schluss. Das ist das Crescendo dieses Textes. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen jetzt nicht preisen? Amen.